Zwei Dinge habe ich jetzt gerade gelernt. Das eine ist, als nächstes werde ich wahrscheinlich einen Kochkurs hier geben müssen mit Spargel. Und das zweite ist, wenn ich mal irgendwo einen Orden oder sowas kriege, dann hältst du die Laudatio. So, auch das läuft von alleine. Es ist perfekt hier, also sehr gut. Wie wir auf das Thema gekommen sind, hat Stefan ja jetzt schon erzählt. Ich will nur hier einmal zeigen, was in Jamaika in der Zeitung stand, als wir zum ersten Mal da waren. Also da oben sieht man, ich muss mal eben das Teil hier üben, Sunday Gleaner. Man muss diese Zeitung in etwa so ansehen wie die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Die ist vielleicht ein bisschen intellektueller, aber so von der ganzen Aufmachung und von der Größe der Artikel, die da drin sind, und von der Tiefe kann man schon eine gewisse Ähnlichkeit da sehen. Und als wir da hingefahren sind zum ersten Mal und quasi mit dem ersten deutschen Reggae-Sänger in Jamaika gespielt haben, war die Reaktion diese Überschrift: Dortmunds Reggae-Treasure. So hat Kingston Dortmund wahrgenommen. Man kann leider nicht sagen, dass Dortmund uns auch genauso wahrgenommen hätte. Und damit man mal sieht, wann es war der 8. September 1991, als der Artikel erschien. Das hat ein bisschen gedauert. So, unser Thema heute ist aber das. Aus irgendeinem Grund, und genau darum geht's, warum ist die UNESCO darauf gekommen, den Reggae zum immateriellen Weltkulturerbe zu zählen? Der Begriff Kulturerbe und UNESCO, das gibt schon seit ewigen Zeiten als Kombination, hat aber in der Vergangenheit eigentlich immer nur Baudenkmäler oder Kulturgutsammlungen umfasst. Irgendwann kamen aber lebendige kulturelle Ausdrucksformen dazu. Diese bezeichnet man als immaterielles Weltkulturerbe. Um dazu zu zählen, muss man bei der UNESCO einen Antrag stellen. Eine Kommission entscheidet dann, ob man dazu gezählt wird. In Deutschland haben es über die Jahre inzwischen rund 100 verschiedene Kulturformen geschafft. Zum Beispiel das deutsche Brot. Oder die Sternsinger vom 6. Januar, der rheinische Karneval und der deutsche Orgelbau. Nicht geschafft haben es im letzten Jahr die deutschen Taubenzüchter. Weltweit gibt es über 500 Einträge aus 122 Ländern, darunter Volkslieder aus Kroatien, Heilbäder aus China, das Hurling-Stabspiel aus Irland und seit dem letzten Jahr eben nun auch der Reggae. Die Begründung dazu lautete, also ich zitiere jetzt die Originalbegründung der UNESCO: Reggae-Musik aus Jamaika war ursprünglich die Musik kultureller und sozial benachteiligter Gruppen in Downtown Kingston. Heute wird sie von einer breiten Öffentlichkeit zelebriert, unabhängig von Geschlecht oder ethnischer wie religiöser Zugehörigkeit. Ihr Beitrag zum internationalen Diskurs zu Fragen der Ungerechtigkeit, des Widerstands gegen soziale Missstände, der Liebe und der Menschlichkeit unterstreicht ihre Dynamik und ihre sozial-kulturelle Bedeutung. Jetzt wird es kompliziert, weil Reggae-Musik sowohl zelebral, sozialpolitisch, sinnlich und spirituell ist. Die verbindende Funktion von Musik als Vehikel für soziale Kommentare, kathartische Praxis, wissen wir alle, was kathartische Praxis ist? Das ist das emotionale Abreagieren von Spannungen und Konflikten, eine Form von Frustbewältigung, also durch bestimmte Rituale Frust zu bewältigen. Das sind die Rituale, die man bei Reggae-Konzerten immer wieder erlebt, indem man eine Kommunikation zwischen den Musizierenden und dem Publikum hat. Also das, was in der Schwarzmusik Call and Response genannt wird, in der Gospelmusik, das gibt es halt im Reggae auch. So wie die Lobpreisung Gottes hat den Reggae zu einer weltweiten Stimme für alle werden lassen. Und es deutet sich jetzt schon an, und ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es passieren würde, die Lobpreisung Gottes und spirituell und so weiter. Wir werden heute ganz viel kirchliche Aspekte hören. Es werden ganz viele Bibeln drin vorkommen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so intensiv ist, aber es ist ja, sagen wir mal, der Architektur des Veranstaltungsortes sehr angemessen. In Deutschland reagierte man gleichwohl positiv wie verständnislos auf die Ehrung der UNESCO. Dem Wort Widerstand wurde erstmal in der Übersetzung ganz schnell das Wort friedlich hinzugefügt. Also wenn Widerstand, dann friedlich, denn schließlich ist Reggae hierzulande ein Synonym für Party, Palmen und gute Laune. Dennoch stellten nicht wenige Medien, Zeitschriften, Magazine, Kultursendungen die Frage, wie das denn angehen könne mit der UNESCO bei einer derart verkifften und gelegentlich wegen aggressiver Feuerlyrik auffallenden Musik. Zweifel, ob man womöglich eine falsche Sicht auf den Reggae habe und der vielleicht niemals so friedlich war, wie man immer glauben möchte, kamen bei niemandem auf. Und ich bin zum Beispiel an dem Tag angerufen worden, ob ich bereit wäre für eine Live-Schalte in ein Kulturmagazin des Südwestfunks, also des SWR-Radiomagazins. Und in solchen Fällen hat man am Anfang immer ein langes Vorgespräch mit einem Kulturredakteur oder einer Redakteurin, die dann immer checken wollen, was darf man den denn fragen und wie antwortet der denn. Und dieses Gespräch dauerte eine Stunde. Es wurde immer länger und länger und auf der anderen Seite der Leitung war immer, das wusste ich ja gar nicht. Nee, so habe ich Reggae noch nie gesehen, so habe ich Jamaika noch nie verstanden. Und ich verspreche Ihnen, das wird der Redakteur, der Sie dann anruft und interviewt, auch genauso berücksichtigen. Und dann kam der Anruf und die erste Frage, wie kann das denn überhaupt sein, dass ein Land wie Jamaika mit seiner Musik bei der UNESCO ins Weltkulturerbe aufgenommen wird? Es war die pure Ablehnung und das Gespräch war damit kurz und bündig beendet. So. Man könnte halt meinen, den Deutschen ist Jamaika und seine Musik ein großes Missverständnis. Wir nehmen mal irgendein beliebiges Beispiel, was Ihnen vielleicht schon untergekommen ist. Da muss man eigentlich nicht mehr viel zu sagen, weil das ein vegetarischer Wurstersatz ist, in den irgendwie Hanf hineingekommen ist, kommt man dann natürlich automatisch auf die Idee, es Reggae zu nennen. Stehe ich jemandem im Weg hier, wenn ich hier rumlaufe? Und gleichzeitig muss man dann natürlich auch noch so, naja, ich möchte es nicht beschreiben, aber man muss es sich nur mal umgekehrt vorstellen, was in Deutschland los wäre, wenn ein jamaikanisches Produkt so mit einem deutschen Image werben würde und da oben wäre dann so der hässliche Deutsche abgebildet als Karikatur. Dann wäre ein Aufschrei hier. Aber damit noch nicht genug. Die Werbung dazu geht dann so. In diesem Brutzler steckt Reggae drin. Bloß wegen Hanf. Warum sonst? Der Geschmack lässt deine Zunge tanzen und deine Füße auch und da wird jedes Grillen zum echten Highlight. Und Brutzler ist ja jetzt nicht irgendwie so eine kleine Marke aus, ich weiß nicht, Schanaus oder so, ist eine deutsche Marke und eine Weltmarke. Also das ist schon ein Riesending und niemand schreit auf und es wird auch kein deutscher Botschafter in Kingston einbestellt, wie das im umgekehrten Fall garantiert so wäre. Ohne die Anspielung High geht in Deutschland mit Reggae und Jamaika gar nichts. Und manchmal spielt einem der Zufall die besten Geschichten zu. Und es ist nicht ausgedacht, es passierte heute Morgen bei mir klingelt's und es kommt ein Mann, der bezeichnenderweise auch noch die Rauchmelder austauschen will. Der guckt sich um bei mir und sieht ein Plakat und sagt, ist das Marley? Kann doch gar nicht sein, da fehlt doch der Joint. Alles war. Schon Ende der 70er Jahre, als wir mit Natty U anfingen, Reggae zu spielen, wurde neben der Legitimation, ob überhaupt Weiße so etwas machen dürfen, in Interviews nach nichts anderem als nach den dicken Zigaretten gefragt. Und dazu kommt eine bewusst kultivierte Ahnungslosigkeit, an der sich bis heute nichts geändert hat. Man muss nur auf die Berichterstattung zu Musiken, wie dem zum Beispiel dem neuen Madonna-Album schauen, wo ein paar Reggae-Beats drauf sind. Die werden dann immer ganz schnell auch so verklärt als verkiffte Reggaeton-Beats. Wir hatten ein Jazzkonzert in unserem wunderbaren Club Domizil, wo eine Jazzband mit Reggae-Rhythmen gespielt hat. Da wird dann sofort in der Zeitung von Dub-Reggae gesprochen oder das Wort Reggaeton in die Runde geworfen. Klingt alles sehr schlau, ist aber alles dummes Zeug. Es ist einfach, da könnte man sich auch ein bisschen informieren, nichts anderes als moderne jamaikanische Dancehall- oder Tanzrhythmen, die eben in dieser Musik eben auch einen Einfluss genommen haben, der international gesehen immer größer und größer wird. Fragen wir uns doch jetzt mal einfach, wie es denn ist mit dem sogenannten friedlichen, wie wir es gerne hätten, Widerstand in Jamaika, im sogenannten Paradies der Karibik. Die Menschen, die dort leben, wo der Reggae herkommt, sind ausgesprochen freundlich, sehr freundlich. Aber friedlich war es auf ihrer Insel zu keinem Zeitpunkt. Wie auch, wenn das Land zeitlebens von fremder Knute geknechtet wird. Rekapitulieren wir kurz die Geschichte. Das ist Jamaika. Da ist Montego Bay, da landen die Flugzeuge. Da ist Kingston, die Hauptstadt. Hier, ich kann es gerade nicht richtig lesen, da in dem Bereich ist Ocho Rios. Da landet das Traumschiff an. Und wenn man jetzt mal genau hinguckt, steht da, die Karte ist von 1805 und kommt aus, ich glaube, Weimar oder Chemnitz? Weimar. Und da steht was in Kirchspiele eingeteilt. Was sind denn Kirchspiele? Weiß das jemand? Eigentlich müsste in der Kirche, in einem, den Räumlichkeiten der Kirche wenigstens einer wissen, was Kirchspiele sind. Rolf. Fahrbezirke. Das sind Fahrbezirke. Das ist eine Karte von Jamaika, in dem die Fahrbezirke des Landes eingezeichnet werden. Wir werden später verstehen, warum. Interessant ist vielleicht hier noch, das war mal eine größere Landzunge, das war der berühmte Port Royal, wo ein von der englischen Krone protegierter Seeräuber hauste und den Spaniern das Leben schwer machte. Irgendwann kam ein Erdbeben, dann war schon ein großer Teil des Landes weg. Irgendwann war konkret 1692, 1710 kam ein Feuer dazu, 1907 ein zweites Erdbeben. Heute ist es nur noch ein kleiner, unbedeutender Fischerort. Aber interessant, seit 2009 gibt es Bemühungen, die versunkenen Reste des ehemaligen Port Royal in die Liste der UNESCO-Weltkulturerbestätten aufzunehmen. Aber man arbeitet noch dran. So, Jamaika wurde entdeckt, wissen wir alle, von Gérard Depardieu im Jahr 1494. Spanische Truppen kamen und haben die Ureinwohner unterjocht. 1517 treffen die ersten Sklaven ein. Es ist einfach die Zeit des Sklavenhandels. Europa ist verrückt nach Zucker. In der Karibik wächst der Rohstoff. Sklavenschiffe auf dem Weg nach Amerika machen Zwischenstopp in Jamaika und entsorgen dort renitente Sklaven, die man in Amerika nicht verkaufen kann. Nicht wenige von ihnen fliehen und verstecken sich in den Wäldern. 1655 vertreiben die Engländer die Spanier, auf deren Seite geflohene Sklaven kämpfen. Und dann, nachdem die Spanier weg sind, gegen die Engländer einen 84 Jahre währenden Guerillakrieg durchführen, beginnen. Ein Krieg, den die Engländer nie und nimmers gewinnen konnten. Man muss sich einfach mal angucken, wie es da aussieht. Was da drin sich versteckt, findet keine britische Armee. Und das ist jetzt bei dem Licht hier nicht sehr gut zu sehen. Das hier ist so eine Straße, an der verschiedene Häuser sind. Das ist der Ort Acompong. Welcome to Acompong. Ganz interessant sind diese Hörner am Eingang. Die heißen Abeng. Das sind Tierhörner, die entflohenen Sklaven genutzt haben, um miteinander zu kommunizieren. Das ist jetzt nicht nur von einem Tier, sondern alles, was an Tier und Hörner hatte, konnte dafür genommen werden. Dieser Ort Acompong ist das Ergebnis eines Friedensvertrages zwischen den Engländern und den entlaufenden Sklaven, die man Maroons nennt. Entlaufene Sklaven heißen auf Spanisch Cimarrons. Es gibt eine englische Reggae-Band, die Cimarrons heißt, die hat diesen Namen auch genommen. Und Maroons sind die Leute, die dort in diesem Ort leben. Und die haben einen Deal gemacht mit den Engländern im Jahr 1739. Sie haben einen Friedensvertrag geschlossen, der ihnen zugestand, eine eigene Jurisdiktion, eine eigene Steuerform und eine totale Unabhängigkeit von dem Land, in dem sie leben. Also Acompong ist der Staat im Staate in Jamaika. Und man muss einfach sagen, das, was da passiert oder was sich da angesammelt hat, sind im Grunde genommen die Widerständler in Jamaika. Und diese ganze Art des Widerstandes, sich auch über Jahrhunderte hinweg nicht zu beugen, egal was für eine Regierung gerade, was für eine Besatzungsmacht gerade da ist, hat inzwischen den Namen Maroonage und ist ganz wichtig für das rebellische Grundverständnis in Jamaika. Es gibt, nur am Rande erwähnt, auch in anderen Ländern, in Kolumbien, Brasilien, Florida, Virginia, Suriname und so weiter, gibt es auch Maroon-Ansammlungen. 1808 wird die Sklaverei durch die Briten verboten. Trotzdem laufen die Geschäfte noch gut und lange weiter bis 1870, obwohl zum Beispiel die Sklaverei in Amerika schon 1834 verboten und eingestellt worden ist. Der transatlantische Sklavenhandel währte rund 400 Jahre. Jetzt machen wir einen großen Zeitsprung. 1962 wird Jamaika unabhängig, Ende der britischen Kolonialzeit. Jamaika wird unabhängig und feiert und freut sich. Die Freude währt 2 Jahre. Dann muss langsam der IWF ins Boot geholt werden, weil nachdem die Engländer sich zurückgezogen haben, ist Jamaika nicht mehr finanzkräftig. Und schon ist es wieder vorbei mit der Unabhängigkeit. Weltbank und IWF kontrollieren das Land. Heute ist die Schuldenlast Jamaikas pro Jahr größer als das jährliche Bruttosozialprodukt. Mit anderen Worten, man kommt nie raus aus der Situation. Es sei denn, es gäbe einen Schuldenschnitt. Die Vorfahren der heutigen Jamaikaner waren nicht freiwillig gekommen. Die sind ungefähr so dahin gebracht worden, dahin gekarrt worden. Das muss man nicht weiter kommentieren. Oben ist quasi Aufdeck, das ist Unterdeck, weil ja hier auch noch die anderen ein bisschen Platz brauchen, die das Schiff bedient haben. Also hier sitzen insgesamt 200, ich weiß nicht, wie viel, kann die Zahl gerade nicht sehen. Oben sind 130 und unten sind auch nochmal welche. Und dazu gibt es dann 25 Personen Personal, die dann diesen Bereich hier abdecken. Menschenhändler diverser europäischer Nationen hatten die Vorfahren der heutigen Jamaikaner gegen ihren Willen hierher verfrachtet. Bis heute werden die Generationen, die jetzt dort leben, das Gefühl von Fremdbestimmung nicht los. 400 Jahre und immer noch dieselbe Philosophie ist ein Sprichwort auf Jamaika und irgendwie scheint da was dran zu sein. Waren es früher Spanier und Engländer, die den verschleppten Lebensumständen aufbürdeten, aus denen sie nur der Tod befreien konnte, hält nun, nach dem Ende der Kolonialzeit, die internationale Staatengemeinschaft mit ihren Organen IMF, auf Deutsch IWF und Weltbank, das Land mit unerfüllbaren Kreditkonditionen in wirtschaftlicher Gefangenheit. Und auch wenn es wie eine Räuberpistole klingt, es ist wirklich kein Geheimnis mehr, dass Handlanger der CIA noch vor nicht allzu langer Zeit im Schutze der Nacht vor der Küste Jamaikas Crackpakete ins Wasser geworfen haben, um die Bevölkerung Mann für Mann in individuelle Abhängigkeit zu locken. Das klingt wirklich so, dass man es sich nicht vorstellen kann. Wir waren auf Jamaika und haben im Radio gehört, wie das erzählt wurde und haben in Jamaika gedacht, das glaube ich, damit wird eine Stimmung gemacht. Wir kommen nach Hause und auf dem Stapel der Zeitungen ist so eine kleine DPA-Meldung, dass die Amerikaner das gemacht haben. Und danach wurde lange nicht drüber geredet. Und jetzt ist es, glaube ich, 3 Jahre her, dass die CIA offen zugegeben hat, dass sie es getan haben. Und da, wo wir untergebracht waren, hat man uns erzählt, das waren halt solche Pakete, die waren wasserdicht. Man sollte ja auch was davon haben, was da drin ist. Und da wurde das angeschwemmt. Und dann hat man da gestanden und hat gesagt, was machen wir jetzt damit? Keiner wollte zu irgendeiner offiziellen Stelle gehen und das abgeben. Und da, wo wir gewohnt haben, hat man dann den ältesten und vertrauenswürdigsten Raster genommen und hat gesagt, nimm du das, pass drauf auf. Das hat funktioniert. Wochen, Monate. Und irgendwann kommt er und sagt, attested. Und it makes you laugh. It makes you easy. Und dann haben die anderen auch mitgemacht. Und dann ist irgendwann die ganze Region, wo Rastas in den Wäldern gewohnt haben, drauf gewesen. Und als das Zeug alle war, mussten sie sich dann das alles wieder abgewöhnen. Das haben sie alles alleine. Das war eine schlimme Zeit, aber sie haben es hingekriegt. Die 400 Jahre der Sklavenzeit schreiben auf diesem kleinen Flecken Erde eine never-ending story, die vor rund 50 Jahren zum Exposé für ein musikalisches Protestszenario wurde, das mittlerweile auf der ganzen Welt als Ausdruck von »Mit uns nicht« zelebriert wird. 400 Jahre, Bob Marley Single, die Slavery Days ist eine Burning Spears Single. Es war eine aus vielen Zutaten gemischte Melange, die dazu geführt hat. Da war zum einen die geografische Nähe zur Black Music Amerikas und die mentale Verbundenheit zu den schwarzen US-Vorbildern von Soul und R&B bis hin zu Malcolm X und der Bürgerrechtsbewegung. Da war ein Jamaikaner namens Marcus Garvey. Eine Biografie nennt ihn Black Moses. Garvey propagierte in den 20er und 30er Jahren Panafrikanismus. Das heißt, du bleibst, egal wo du bist auf der Welt, immer ein Afrikaner und musst eigentlich auch immer afrikanisch denken. Und er propagierte Rassentrennung. Es ist interessant, dass man einfach mal auch von der anderen Seite hört, dass jemand Rassentrennung propagiert. Und er streute eine Saat, die der aus Guyana stammende Walter Rodney eine Generation später erneut aufgriff. Und da sieht man ungefähr eine Generation später, das ist die Zeit der Bürgerrechtsbewegung in Amerika und dementsprechend auch das Tiling. Der 1942 geborene Walter Rodney studierte in Kingston, lehrte im Anschluss afrikanische Geschichte und verfasste ein Standardwerk über die Black Power Bewegung in der Karibik. Rodney war international gefragt und extremst erfolgreich, was gleichbedeutend war, es war ein gefährlicher Mann. Deshalb wurde ihm im Oktober 68, da war er 26 Jahre alt, die Wiedereinreise nach Jamaika verwehrt, was in Kingston zu schweren Unruhen mit Todesopfern und Schäden und in Millionenhöhe führte. 1972 schrieb Rodney die bis heute gültige und deshalb immer wieder bis heute neu aufgelegte Geschichte des Kolonialismus. How Europe Underdeveloped Africa, zu Deutsch Afrika, die Geschichte einer Unterentwicklung. Ich wette, dass die Mehrheit der Leute, die heute über Immigranten und Ursachenforschung der ganzen Problematik, die wir haben, reden, dieses Buch nicht kennen, obwohl es immer und immer wieder aufgelegt wird. Ich habe das einfach jetzt mal in einer Version genommen, die bei mir im Regal steht, von 1983. Ich habe es eigentlich aus nostalgischen Gründen genommen, weil da drauf steht 14 D-Mark 50. Das hat mir einfach gut gefallen. Über dieses Thema lehrte er sogar 1978 für ein Semester in Hamburg. 1980 wurde er im Alter von 38 Jahren in Guyana ermordet. Aus all dem, gepaart mit den Erfahrungen der eigenen Lebensrealität und einer mit dem Sklavenhandel transferierten Spiritualität, bildete sich in Jamaika im vergangenen Jahrhundert eine zunächst nur religiöse Protestbewegung, aus der später auch eine musikalische wurde. Von der Rezeption in der großen weiten Welt, in der großen weißen Welt Amerikas und Europas seit Jahrzehnten weitestgehend mit Sonnenschein verstrahlt und wie wir eben schon gehört haben, zu Marihuana umnebelter Harmlosigkeit verurteilt. Die neue Religion und die neue Musik basieren nicht zwangsläufig auf deckungsgleichen Geisteshaltungen, aber wir werden sehen, es gibt Überschneidungen. Folgen wir der Chronologie der Ereignisse. Obwohl seit Jahrhunderten ohne physischen Kontakt zu ihren geografischen Wurzeln blieben die Jamaikaner ihrer afrikanischen Spiritualität stets verbunden. Ein Zitat: Für Afrikaner gibt es kein Leben ohne Religion. Ihr gesamtes Lebensgefühl basiert darauf. Sie bestimmt das komplette System menschlicher Existenz. Afrikaner trennen nicht zwischen säkular und heilig, betont das 20 Jahre alte Standardwerk The Story of the Jamaican People. Falls ihr oder sie sich wundern, warum ich auch Bücher zeige, ich denke, vielleicht wecke ich hier und da Lust, auch mal sich so ein Buch zu besorgen und dann weiß man zumindest schon mal, wie die ausgesehen haben. All die Bücher, die ich zeige, gibt es noch. Alle? Nee, es kommt auch eins. Aber warten wir ab. Dieser Wesenszug, dass es kein Leben ohne Religion gibt, schreibt dieses Buch auch den Jamaikanern zu. Dadurch begünstigt wurde die Insel zum beliebten Objekt religiöser Begierden und zog im Laufe der Jahrhunderte Missionare unterschiedlichster Couleur an. Was in Jamaika anlandete, hatte einen Prediger an Bord. Immer. Eine Sinnflut von Menschenfischern auf Menschenschiffen und Kolonialwarenfrachtern, von Abgesandten der alten und neuen Kirchen sowie Dubiosen und selbsternannten Religionsstiftern verwandelte Jamaika in einen Supermarkt der Geistlichkeit mit einem Riesenangebot zahlenmäßig kaum erfassbarer Glaubensgemeinschaft. Kein Land der Welt hat ein größeres Aufkommen an Kirchen und Sekten als diese kleine Insel mit einer Grundfläche halb so groß wie Hessen und einer Bevölkerungszahl, die mit 2,7 Millionen in etwa der von Schleswig-Holstein entspricht. Das muss man wissen. Das ist eben ein ganz entscheidender Faktor, warum dieses Land eben auch so offen ist für spirituelle Einflüsse. Wobei die Rastafari-Geschichte nicht die Hauptreligion ist. Also die macht ungefähr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 15% aus. Das Hauptreligion sind immer noch die traditionellen Kirchen, die wir auch aus Europa kennen. 1925 kam auf diesem Wege, also mit diesen Schiffen, die Holy Pibe nach Jamaika. Ein Mann aus Anguilla, eine zu England gehörige, keine 100 Quadratmeter große Insel der kleinen Antillen, hatte das Buch erst wenige Jahre zuvor verfasst. Ein Reverend namens Charles Goodrich und seine Begleiterin Grace Garrison hatten die Holy Bible im Gepäck, ein enigmatisches Dokument, von dem es heißt, es sei die Bibel des schwarzen Mannes. Davon gibt es leider überhaupt keine Bilder. Kann man suchen, eine Originalausgabe findet man nicht. Und deshalb habe ich hier eine von vielen Versionen genommen, weil eben drunter steht The Black Man's Bible. Eine Version, die man bei einem Internethändler kauft, dessen Namen wir nicht weiter promoten wollen. Es heißt, die Holy Bible sei sehr nah an der überhaupt allerersten Bibel, die jemals zusammengestellt wurde. Angeblich wurde das Original auf Amharisch geschrieben. Amharisch gilt als die ursprüngliche Sprache der Menschheit und war jahrhundertelang die offizielle Landessprache Äthiopiens, dem Land, das in allen christlich-konventionellen Bibelausgaben als Synonym für Afrika stand. So auch in der auf Jamaika verbreiteten King James Bible, eine im Auftrag des englischen Königs ins Englische übersetzte Bibelfassung. So, das wird man da. Ich habe ja gesagt, ein Buch wird es nicht mehr geben. Das ist wahrscheinlich nicht die allererste, aber eine der allerersten frühen Versionen der King James Bibel aus England. Und das heißt ja immer, auf die Größe kommt es nicht an. Das hat man aber früher in kirchlichen Kreisen ganz anders gesehen. Würde man da jetzt eine heute gängige Bibel daneben legen, dann wäre das ungefähr ein Größenverhältnis von einem Omnibus zu einem Smart. Aber das war früher jetzt nicht nur bei Kirchen so. Wenn man ein Kochbuch aus jener Zeit hatte, waren das auch alles so riesige Apparate. Das war auch damit verbunden mit der Drucktechnik und Druckkunst. Die King James Bibel wurde 1611 zum ersten Mal veröffentlicht. Sie ist bis heute die Standardausgabe der anglikanischen Kirche und von daher auch eines der wichtigsten biblischen Dokumente in Jamaika. Martin Luther hatte Äthiopien in seiner Übersetzung Mohrenland genannt. Die Älteren unter uns kennen alle diesen Begriff. Und nur ein Schelm wird vermuten, dass Luther sich dabei von dem griechischen Wort Moros hat leiten lassen, was so viel heißt wie töricht, dumm und gottlos. Eben dieses Mohrenland blieb auf wundersame Weise verschont, als die Europäer den kolonialen afrikanischen Kuchen gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit neuen Grenzen portionierten und unter sich aufteilten. Äthiopien war nie kolonial besetzt. Es hat mal einen Besuch der Besetzung durch italienische Truppen gegeben, aber es ist nie eine Kolonialmacht in Äthiopien gewesen. Nur vorübergehend halt die Italiener, die es erobert haben. Alles andere haben ja die Europäer untereinander verschachert. Du nimmst das, Birgit nimmt das, der andere nimmt das, die Deutschen kriegen Namibia. So. Seitdem, weil eben dieses Schicksal Äthiopien erspart geblieben ist, wird Äthiopien angesehen als Symbol für afrikanische Unabhängigkeit und gilt als die Wiege der Menschheit und als Ursprung der Zivilisation. Das mag einem jetzt komisch vorkommen, aber wer zum Beispiel am 11.06., also vor 3 Wochen, in der ARD diese Doku gesehen hat über Wölfe im äthiopischen Hochland, da war das völlig normal, davon zu reden, dass dies hier die Wiege der Menschheit ist. Das hat sich einfach so etabliert. Und es mag ja vielleicht auch was dran liegen. Das Land verfügt immerhin über eine weit zurückreichende christliche Tradition und sogar die Ark of the Covenant, so heißt es im Englischen, die Bundeslade, mit der Gott am Berg Sinai die 10 Gebote an Moses übergeben hat, wird der Legende nach in der nördlich gelegenen Stadt Aksum aufbewahrt. Jetzt wollen wir mal eben gucken. Das ist Äthiopien. Aksum ist da oben. Und der kann man auch mal ungefähr so sehen, was so drumherum ist. Der Sudan, Uganda ist jetzt nicht direkt dran, aber Kenia ist dran, Somalia ist dran. Und dann ist das hier ist Eritrea, was jahrhundertelang mit Äthiopien verbunden war und über ewige, lange Zeiten dann hinterher im Krieg gelegen hat und Unabhängigkeitsbestrebungen unternommen hat. Irgendwann musste Äthiopien sich darauf einlassen, dass Eritrea ein eigenständiges Land wird, was katastrophale Folgen für das Land hatte, denn, wenn man das sieht, auf der Karte ist es nicht unbedingt zu erkennen, dass hier ist Wasser, hier ist der Zugang zum Meer. In dem Moment, wo man Eritrea nicht mehr dazu rechnet, hat Äthiopien keinen Zugang zum Meer mehr, Und dann ist man wirtschaftlich schon arg in Nöten. gucke mal auf die Uhr. Ich muss ein bisschen zusehen, dass wir nicht die Pause überreizen. Die äthiopische Bibel, verfasst im 4. Jahrhundert, gilt als die mit der größten Authentizität, größer als die von der anglikanischen bzw. katholischen Kirche zugunsten der weißen Rasse umgestalteten Bibelversion. Lange vor Rastafari entstand auf diesem Hintergrund an Äthiopien orientierte schwarze Befreiungstheologien, die den Gedanken einer Black Supremacy, einer schwarzen Überlegenheit kultivierten und in die Karibik trugen, auch in die Karibik trugen. Bereits im 18. Jahrhundert tauchen in Jamaika erste Prediger auf, die Äthiopien als den Ursprung aller hierher Verschleppten verkündeten. Ein Jahr vor ihrer Ankunft in Jamaika wurde die Holy Bible zum ersten Mal gedruckt. Zufälligerweise in genau dem Jahr, in dem Marcus Garvey gesagt haben soll, schaut nach Afrika auf die Krönung eines schwarzen Königs. Er wird der zukünftige Erlöser sein. Marcus Garvey hatten wir ja schon, hier sehen wir ihn nochmal. Da war ein 1887 in Jamaika geborener Mann, eigentlich politisch gesehen ein Arbeiterführer. Ein hyperaktiver, reisefreudiger Aktivist, dessen politische Laufbahn 1907 bei einem Druckerstreik in Kingston begann und sich dann in Auseinandersetzungen für verbesserte Arbeitsbedingungen der farbigen Bevölkerung nicht nur in seiner Heimat Jamaika, sondern auch in Panama, Costa Rica, den USA, England und zahlreichen weiteren Ländern fortsetzte. Er rief die Universal Negro Improvement Association, UNIA, ins Leben mit dem Ziel strikter Rassentrennung bei schwarzer Gleichberechtigung und profilierte sich als Vertreter des Äthiopismus, einer gegen Ende des 19. Jahrhunderts in den USA und Afrika aufgekommenen religiösen Bewegung, die davon ausgeht, dass die biblischen Verheißungen vor allem für die afrikanische Bevölkerung gelten, was deshalb eben auch eine eigene afrikanische Spiritualität erfordert. Dabei geht es um einen messianischen schwarzen Mystizismus als Kontrapunkt zu den Religionen der weißen Sklavenhalter. Man muss einfach immer die Historie sehen, wie die da hingekommen sind, was sie für eine Vergangenheit haben, was sie erlebt haben mit ihren Kolonialherren. Und dann erklären sich viele von diesen Dingen, die nicht immer alle logisch sind, die auch nicht immer alle richtig sind, aber im theologischen oder religiösen Umfeld ist sowieso nicht immer alles logisch. Und deshalb musste man es einfach mal so als gegeben hinnehmen, dass das so mit dieser Sicht eine Rolle gespielt hat. Ob das jetzt historisch alles stimmt, ist eine ganz andere Frage. Garvey war ein glühender Fürsprecher der Zurück nach Afrika Repatriierungsbewegung. Das ist ja das, was dann hinterher durch die Rastafaris gemacht wird. Wir wollen zurück nach Afrika, da nach Äthiopien. Er hat einfach in die Welt diese These gesetzt, wir müssen uns aus den Ländern aus Amerika, aus der Karibik wieder zurückziehen und zurück nach Afrika gehen. Er hat dafür unter anderem zum Beispiel auch eine Schifffahrtsgesellschaft gegründet, ist damit auch schön fett pleite gegangen. So wie alles, was er gemacht hat, sich zunächst vielversprechend anließ, um dann in ganz großem Stil zu scheitern. Zwischenzeitlich saß er sogar in den Staaten wegen angeblicher Steuerhinterziehung ein. Am Ende wollte ihn niemand mehr hören. Er liebte große Aufmärsche, da sitzt er im Auto. Er liebte große Inszenierungen. Da ist dann das Auto, in dem er da eben war. Hier ist ein Treffen der UNIA oder UNIA. Da steht etwas, was ich hier hingeschrieben habe. Nach politisch korrektem Deutsch ist es im Moment unübersetzbar. Ja, ne, der Afroamerikaner hat damals, den gab es damals noch nicht. Da war der Negro noch etwas anderes. Das darf man aber in Deutschland nicht mehr so sagen. In Jamaika war man am Ende ihm sogar recht feindlich gesonnen. Und entnervt siedelte er 1935 nach England um, wo er 5 Jahre später unbeachtet und mittellos verstarb. Obwohl sein Leben nicht frei war von der Tragik eines Losers, hinterließ Marcus Garvey dem schwarzen Selbstbewusstsein ein bedeutungsvolles Erbe. Neben seinen panafrikanischen Thesen von der Einheit aller schwarzafrikanischen Menschen weltweit, unabhängig von ihrer Ethnie oder Nationalität, gab er der UNIA mit One God, One Aim, One Destiny, ein Gott, ein Ziel, eine Bestimmung, ein Motto, das die Zeit überdauert hat. Außerdem ist da die ihm zugeschriebene Prophezeiung, schaut nach Afrika, da wird der Erlöser sein. Es ist müßig, darüber zu debattieren, ob er diese Aussage tatsächlich getätigt hat. Vermutlich eher nicht, sondern es war ein aus Chicago stammender Mystiker, ein Mann aus der Gefolgschaft Garveys, der bereits 1919 ein Buch verfasst hat, dessen Thematik in die gleiche Richtung wies. Wir merken, damals ließ sich die Welt noch mit Büchern verändern. Heute geht das nur noch mit Twitter. Webb soll die schicksalsträchtigen Worte bei einem UNIA-Kongress im September 24 gesprochen haben. Viele abschätzige Einlassungen Garveys zu Haile Selassie deuten zudem darauf hin, dass er sich kaum so geäußert haben dürfte. Für den Fortgang der Geschichte ist dies genauso unerheblich wie die Diskussion, ob Jesus tatsächlich übers Wasser laufen konnte. Und damit kommen wir zu dem Mann, mit dem dann alles explodiert und der tatsächlich 1954 Titelbild des Spiegels war. Am 2. November 1930 wurde in Äthiopien der 38-jährige Ras Tafari Makonnen unter dem Namen Haile Selassie zum Kaiser gekrönt. Und daher leitet sich der Name Rastafari ab und die Erklärung dahinter ist ganz simpel. Ras sind in Äthiopien die Fürsten gewesen. Also es war der Fürst mit dem Namen Tafari. Das war sein Name. Und daraus ist Rastafari geworden. Es ist der letzte und alles entscheidende Baustein im Gebilde der Rastafari-Weltanschauung, die Krönung. Und eine kleine Anekdote, die Spiegelgeschichte erscheint anlässlich eines Staatsbesuches von Haile Selassie im November 1954. Es war der erste Besuch eines ausländischen Staatsoberhauptes nach dem Krieg und machte Deutschland zu einem Land, das man wieder offiziell besuchen konnte, weiß heute auch keiner mehr. In ihrer Hilflosigkeit bei der Frage, wie mit einem afrikanischen Kaiser umzugehen sei, und das ist jetzt kein Witz, ließ sich die Stadt Bonn vom Zirkus Hagenbeck Kamele und Elefanten und platzierte sie zu seiner Begrüßung auf der Beuler Rheinbrücke. Es ist wirklich wahr, dummerweise gibt es keine Fotos davon. Das Einzige, was es gibt, ist ein Foto mit Lübcke und seiner Wilhelmine und His Majesty und ein Diener von Lübcke versuchen, ihm die Kleidung zu richten. Ein paar Jahre später, 1973, kam Selassie ein zweites Mal und traf Willy Brandt. Als die Nachricht von der mehrtägigen, mit großem Pomp und vielen Staatsgästen zelebrierten Krönung Selassies Jamaika erreichte, erfand man es als Erfüllung der Markus Garvey zugeschriebenen Vorhersagung. Zu diesem Zeitpunkt jedoch hatten sich Goodrich und Garrison, die Überbringer der Holy Pibe, wegen massiven Widerstands der traditionellen Kirchen und wegen ständiger durch den britischen Gouverneur angezettelten Nachstellungen der Polizei in die Hills, in die Berge von St. Thomas im Osten Jamaikas zurückgezogen. Dorthin folgte ihnen auch Leonard Howell, allgemein angesehen als der erste Rasta, was man ja optisch auch sofort erkennt, um dort die Bibel des schwarzen Mannes zu studieren. Um die Holy Pibe bildete sich eine geheime Bruderschaft, die enormen Zulauf von ehemaligen Missionaren und Predigern, ehrenwerten Theologen und zweifelhaften Scharlatanen verzeichnete. Darunter auch Prinz Edward Emmanuel. Ich muss mich immer umdrehen, um zu sehen, ob es funktioniert hat. Ich vertraue der Technik nicht. Oder ich vertraue mir selbst nicht, sagen wir so. Dieser Mann bezeichnete sich selbst als schwarzer Christ, als Black Christ und gab vor, im Jahr 1915 vom Himmel herabgestiegen zu sein. Solche Figuren gibt es in der schwarzen Kultur immer wieder mal, die behaupten, sie seien von irgendeinem Stern herunter. Sun Ra ist ein Musiker, der vom Saturn heruntergekommen ist. Und das ist so ungewöhnlich nicht, aber in einer Community, die besessen ist von einer neuen Spiritualität, die auch komplett auf schwarze Identitäten ausgerichtet ist, wirkt sowas natürlich, hinterlässt langzeitige Wirkungen. Und er erhält unter den Bobo-Dreads, die jetzt vielleicht nicht alle kennen, aber die Bobo-Dreads ist eine Gruppierung innerhalb der Rastafaris und unter uns, das sind Capleton und Sizzler und solche Leute, da gilt er als ein Heiliger. Es kommen dazu weitere Bücher, wie die in den 20er Jahren von dem Prediger Fitz Valentine Petersburg verfasste Royal Parchment Scroll of Black Supremacy. die königliche Pergamentrolle schwarzer Überlegenheit. Oder der Promised Key, ein von Howell verfasstes Plagiat der Parchment Scroll. Man merkt, wer eine Idee hatte, hat ein Buch geschrieben und hat einfach Sachen behauptet. Und es hat immer Wirkung gezeigt. Diese Bücher tauchen auf, sie wurden zu heiligen historischen Dokumenten verklärt und in den Kanon der Rastafari-Schriften aufgenommen. Dazu kommt die Quebra Negast, die Chronik des Königs der Könige aus dem 13. Jahrhundert. Ein Buch, das erzählt, wie das Christentum nach Äthiopien kam und zur Staatsreligion wurde. Die drei letzten Bücher habe ich jetzt nicht gezeigt, weil man hätte sich entscheiden müssen für irgendeine Version. Es gibt zig Auflagen in allen möglichen Sprachen. Wer sich dafür interessiert, der geht ins Internet und findet genügend Angebote. Wie bei Religionsgründungen üblich, legten Howell und seine Brüder erst einmal Regeln fest. Sie entwarfen Diät- und Hygienegesetze, verboten das Kämmen und Schneiden der Kopfbehaarung, glorifizierten Marihuana zum Kraut der Weisen und erklärten dessen Konsum zum spirituellen Ritual. Als Anlehnung an den brennenden Busch, aus dem heraus Gott Moses die Gesetzestafeln überreichte. Sie deklarierten Schwarze als überlegene Rasse und Jamaika sowie die gesamte westliche Welt als Babylon, ein Ort geistiger und körperlicher Gefangenschaft. Haile Selassie, der sich selbst als Löwe von Juda bezeichnete, wurde zur gottgleichen Gestalt Jah, der sie am Tag des jüngsten Gerichtes nach Äthiopien zurückführen würde. Jah, wissen wir oder merken wir ganz schnell, ist eine Analogie zu Jahwe, dem Namen Gottes im Alten Testament. Das Feuer, das im Busch von St. Thomas geschürt worden war, verbreitete sich in Windeseile über die gesamte Insel. Rastafari verlieh dem Namen und Recht, den Armen und Rechtlosen imaginäre Würde innerhalb der Sklavenhalter-Nachfolgegesellschaft Jamaikas. Imaginäre, spirituelle Würde. Rastafari verhieß Aussicht auf Besserung ihrer erbärmlichen Lebensumstände. 1939 gründete Howell in der Nähe von Kingston eine Rasta-Kommune mit dem Namen Pinnacle, in der mehr als 4000 Anhänger der neuen Religion auf 500 Morgen eine autarke, alternative Lebensform praktizierten. Den Behörden war die Kommune mit ihren politischen Implikationen suspekt. Nach jahrelangen Schikanen wurde Pinnacle 1954 von Staats wegen zerstört. Die ehemaligen Bewohner mit ihrer eigenwilligen Behaarung fielen in Kingston ein und lungerten mittellos auf den Straßen rum. Zunächst noch angefeindet von großen Teilen der Bevölkerung, wurden die als Beardsmen verschrienen Gestalten zwangsrasiert. Man riss ihnen die Locks aus dem Kopf. Also richtig auf die übelste Art und Weise. Niemand hat das Wort Rastas oder Rastafarians zu der Zeit benutzt. Diese Gestalten nannte man Beardsmen. Die Verfolgten flohen in die Ghettos von Kingston, wo die neue Religion einen willigen Nährboden fand und nicht mehr aufzuhalten war. 1960 befasste sich die Universität von Kingston offiziell mit der Rasta-Bewegung und veröffentlichte einen Report. Mitte der 60er Jahre kam Rastafari Uptown bei der männlichen Jugend an. Als Haile Selassie 1966 Jamaika einen Staatsbesuch abstattet, erwarten ihn am Flughafen mehr als 100.000 Insider der Rastafari-Gemeinde, sprechen von über 300.000 Rastas. Und es kommt unter anderem zu einem offiziellen Treffen mit Prinz Edward Emmanuel, dem selbsternannten Black Christ. Das ist ein Foto aus dem Gleaner, mit dem das erste Foto heute überhaupt begann. Dazwischen liegen aber ungefähr 50 Jahre. Die Rastas sind endgültig mit diesem Staatsbesuch in der jamaikanischen Gesellschaft angekommen. Dies ist der ideologisch-theologische Background, auf den in den 60er Jahren der Reggae trifft. Entstanden aus dem Bedürfnis der jamaikanischen Unterhaltungsbranche nach Unabhängigkeit, weil man es leid war, Musik aus den Staaten zu importieren und stattdessen auf eigene Produktionen setzte. Es begann mit Ska und improvisierter Instrumentalkunst in der Tradition des Jazz. Es folgte eine kurze Periode des Rocksteady, dessen Gesang sich hörbar an amerikanischer Soulmusik orientierte und für kurze Zeit die hoffnungsvolle Stimmung nach der Unabhängigkeit vertonte. Rocksteady wiederum mutierte durch kleine Modifikationen zum Reggae. Im rasenden Tempo olympischer Goldmedaillenläufer entwickelte sich der neue Sound zur Pop- und Volksmusik der gesamten Nation. ganz anders als Mento, was immer nur eine Abtauen- und Touristenattraktion war, die von den Kolonialherren initiiert worden ist. Reggae dagegen wurde von allen Jamaikanern gehört, auch von denen, die in die USA, nach Kanada oder nach England emigriert waren. Und es war bei Weitem nicht nur die Musik der jamaikanischen Jugend. Es ist eine Volksmusik. Wenn jamaikanischer Unabhängigkeitstag ist, werden draußen Lautsprechersysteme aufgebaut und dann kommen alle, die schon laufen können und alle, die noch laufen können. Und sie alle tanzen zu der gleichen Musik. Natürlich tanzen die Älteren zu den älteren Aufnahmen und die Jüngeren zu den jungen Aufnahmen. Aber man stelle sich mal vor, dass wir am 3. Oktober da vorne auf dem Parkplatz von Aldi eine große Wand von Lautsprechern aufbauen würden und ganz Körne trifft sich dann da und wir tanzen zu Katharina Valente und weine nicht, wenn der Regen fällt und was weiß ich nicht alle. Aber so ungefähr muss man sich das vorstellen. Daheim und fern der Heimat brachte Reggae das auf die Straße, zu den Dances und in die Shops, was die Jamaikaner in ihrem fremdbestimmten Leben hören wollten, ihre eigene Musik mit ihren eigenen Inhalten. Und so entwickelte der Reggae einen Themenkatalog, der einerseits wie jede andere Popularmusik den Herz-, Schmerz-, Hormon- und Partybereich abdeckte, andererseits jedoch zum publizistischen Forum einer kolonial vergewaltigten künstlichen Nation auf dem Weg zur Selbstfindung wurde. Aufrührerisches Potenzial mit dem Habitus der Maroons, über die wir gesprochen haben, blieb in der jamaikanischen Gesellschaft auch nach Abschaffung der Sklaverei immer noch vorhanden. Neokoloniale Beschränkungen waren und sind in Jamaika für jedermann spürbar. Darben, Jamaikaner nennen es Sufferation, ersetzt einem Großteil des Volkes das täglich Brot. Und wer Hunger hat, dem sagt man in Jamaika, wenn du Hunger hast, trink ein Glas warmes Wasser. Das sollten wir bei uns mal versuchen als Lösung. So wurde Reggae zum vertonten Blick auf die Realität. Bestimmt von den eigenen Lebenskoordinaten und mit ausgeprägtem Geschichtsbewusstsein. In den Ghettos der Insel, mitten im Herzen von Babylon, hatte man seit Jahrhunderten am eigenen Leib erfahren, wie die Welt funktioniert. Und nun nahm man sich das Recht, die Welt zu interpretieren und zu kommentieren. Das geht so weit, dass selbst 1989, als die deutsche Mauer fällt, in Jamaika ein Lied erscheint über die Berlin Wall. Und je weiter sich die Rastafari-Sicht der Dinge auf der Insel ausbreitete, desto mehr fand sie Widerhall in den Songs über Freiheit und Gerechtigkeit. Kernthema wird die Hoffnung auf ein besseres Morgen. Ich habe hier ein Beispiel eines Gesangstrios von 1973. Wir leben in einer Welt voller Sorgen und hoffen auf ein besseres Morgen. Lasst uns Lieder von Freiheit singen und zu dem Herrscher des wahren Königsreiches beten. Also Revolution und Spiritualität in einem. Und nun, liebe Gemeinde, ich wollte es einmal sagen, liebe Gemeinde, ist die Zeit, wie ich denke, für eine Pause. Ja. So, jetzt Auftritt Chris Blackwell. Auf der Suche nach einem international vermarktbaren Star aus der dritten Welt entdeckte er in den Slums von Kingston die Wailers. Der Rest ist Geschichte. Blackwell konzentrierte das Trio, die Wailers waren drei, konzentrierte das Trio auf Bob Marley, modifizierte deren Musik mit Bobs Unterstützung zu einem pop-kompatiblen Rocksound. Er erklärte Rastafari zur Ansichtssache und schickte das Paket um den Globus. Ab der 76er-Tour zum Album Rastaman Vibration trat Bob Marley mit einem Selassie-Backdrop auf. Backdrop ist das, was in einer Bühne hinten hängt. Also so ein Hintergrundbild oder Landschaft oder was auch immer. Und er hat dann immer ein Porträt von Selassie da gehabt. Durch diese Aktion und durch die Texte und durch alles, was Bob Marley ab da macht, wird er zum effektivsten Botschafter für Haile Selassie und die Botschaft von Rastafari. Und durch Bob Marley kennt jeder Reggae-Fan Selassies berühmte Rede vor den United Nations in New York von 1963, die Bob Marley in seinem Song vertont hat. Und ich würde einen Teil daraus gerne mal zitieren. Da sagt nämlich Haile Selassie, bis dass jene Philosophie endgültig und für immer verworfen und aufgegeben wird, die eine Rasse für unterlegen und eine andere für überlegen erklärt, bis es in keiner einzigen Nation mehr Bürger erster oder zweiter Klasse gibt, bis die Hautfarbe eines Menschen keine größere Rolle mehr spielt als die Farbe seiner Augen, bis die grundlegenden Menschenrechte allen Menschen gleichermaßen und ohne Rücksicht auf ihre Rasse gewährt werden. Bis zu diesem Tag wird der Traum von einem immerwährenden Frieden, von Weltbürgertum und von der Herrschaft einer internationalen Moral nichts sein als eine flüchtige Illusion. Als ich diesen Vortrag vorbereitet habe und bin dann zum Beispiel über auch diesen Text wieder mal gestolpert, war mir nicht klar, wie aktuell solche Sätze von 1963 im Moment sind. Man könnte sich das wirklich gut heute auch noch anders vornehmen. Jetzt fehlt mir eine Seite. Also man zeigt eben mit solchen Texten, man zeigt mit so etwas, was bis heute bei jedem Reggae-Konzert gesungen wird, weil es eben ein Song von Bob Marley geworden ist, wie wichtig das ist, was der Reggae transportiert, wie wichtig das sein kann, was der Reggae transportiert. Reggae ist natürlich auch Party, da haben wir auch drüber gesprochen. Reggae ist gute Laune und Reggae ist auch Blödsinn und manchmal weiß man nicht, was es soll, aber Reggae ist eben auch genau dies und es ist einfach wichtig zu erkennen, dass solche Art von Texte eben auch Teil dieser Musik sind, zu der hier in Deutschland man immer nur meint, Tüte rauchen und tanzen. Der auf Rock getrimmte Roots-Reggae mit seiner Rasta-Message erobert die Welt. Marleys Musik, vermarktet als Pop-Produkt, begann sich zu verselbstständigen. Überall da, wo das Leben von ähnlichen Bedingungen wie auf Jamaika bestimmt wird, verstand man Reggae als Rebel-Music, als Outcry of the Sufferer, als Aufschrei der Unterdrückten. Die Mehrheit der Wohlsituierten weitest dagegen drehte dicke Tüten und tanzte im Rausch von Love, Peace and Unity. Sie vermischte Reggae mit alternativem Lebensstil, Urlaubsgefühlen und der Plakette Sunshine Reggae. Ein Image, das bis heute von den meisten Medien kolportiert wird. Bezeichnend ein Gute-Laune-Foto aus unserer Lokalpresse. Ich hoffe, dass niemand das kennt. Aber das ist, wir haben ja hier in Dortmund seit einigen Jahren im Sommer ein fantastisches Reggae-Festival in Wischling. Und dabei ist dann dieses Foto geschossen worden. Nichts gegen das Outfit, nichts gegen die Person. Das Einzige, was ich meine, ist einfach, Reggae-Fans feiern entspannt. Die gute Laune geht auch heute noch weiter. Bei entspannten Klängen feiern Music-Fans am dritten Tag des Ruhr-Reggae-Sommers im Revierpark Wischlingen. Mit dabei sind neben neuen Musikern auch die großen Stars der Reggae-Musik. Heute unter anderem Jack Huer und Anthony B. Den Namen merken wir uns mal für einen kleinen Moment. Eine bizarre Bagage von Hippies, Linken und Tourismusmanagern ergötzte sich an einer Religion, die nicht die ihre war. Und feierte Bob Marley als One-Love-Pazifisten, obwohl der eben in genau diesem Song aufforderte, lasst uns zusammenkommen für den finalen Kampf um die Schöpfung. Dass auch ein Sänger wie Max Romeo, den alle Reggae-Fans hier kennen und schätzen, schon vor vielen, vielen, vielen Jahren gesungen hat, Feuer für die Vatikan, also Feuer auf den Vatikan schleudern wollte und mit seiner Drohung beileibe nicht allein da stand, ging in der Ganja-Romantik unter. Und auch der gerade erwähnte Anthony B. skandiert seit 1966 Feuer auf Rom. Die katholische Kirche ist bei den Rastafaris einfach Zielscheibe eines gewissen Hasses. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, dass es eben nicht um One Love und Love and Peace, sondern eben auch um eine gewisse Aggressivität geht. Es war ein steiniger Weg und der Weg war sehr lang, aber der Reggae schaffte es, sich gegen die Weichspülrezeption zu behaupten. Unfreiwillige Helfer dabei waren die Hauptdarsteller der Menschenverachtung aus Kriegs- und Krisengebieten sowie die internationale Korruption der Globalisierungspolitiker mit ihren Inszenierungen des Elends, bei denen das alte Schwarz-Weiß-Muster schon lange nicht mehr gilt. Heute kann man nicht mehr sagen, die Schwarzen sind die Unterdrückten und die Weißen sind die Unterdrücker. Da gibt es viele Beispiele in Afrika, die zeigen, dass es inzwischen auch andersrum geht. Bunny Wailer, der letzte Überlebende aus dem Wailers-Trio, erklärt 2007 den weltweiten Reggae-Boom so. Jamaikanische Musik war schon immer politischer Ausdruck der ökonomischen, sozialen, spirituellen und moralischen Überlebensstrategien der Menschen in der sogenannten zivilisierten Welt. Im Kern war Reggae immer politische Musik, denn sie formuliert die Themen, die die Menschen bewegen. Nach einer durch große internationale Pop-Erfolge, ich erwähne da nur den Namen Sean Paul, ausgelösten Phase einer leichten Orientierungslosigkeit formiert sich seit etwa 10 Jahren in Jamaika eine Art Revival, das der jamaikanische Produzent Rory Stonelove mir gegenüber im Gespräch so beschreibt: Reggae entdeckt sich wieder als revolutionäre Musik. Knapp 40 Jahre nach dem Tod Bob Marleys hat sich Reggae international etabliert, wozu auch die in den weltweiten Clubmusiken nicht mehr wegzudenkenden jamaikanischen Dancehall-Rhythmus beigetragen haben, die, wie wir am Anfang vor einer guten Stunde gehört haben, ja gerne als Reggaeton klassifiziert werden. Vielleicht ist es noch nicht aufgefallen, aber es gibt ein neues Album von Lena Meyer-Landrut, das basiert fast komplett auf Rhythms, auf Rhythmen aus der jamaikanischen Musik. Und es gibt eine neue Single von Adel Tawil, Tu M'Appelles. Da muss man schon etwas genauer hinhören, weil da sehr viel drüber ist. Aber der Beat, der da ist, ist ein Beat aus der jamaikanischen Dancehall. Und in Deutschland, da ist die Situation speziell. Unsere Lebensrealität hat mit der jamaikanischen nichts gemein. Und doch kommt von hier ein Pastorensohn, der vermutlich weltweit der größte Reggae-Star der Gegenwart ist. Für die meisten Deutschen ein undenkbarer Gedanke. Da läuft Gentleman unter Pop und Erfolg macht zudem verdächtig. Fakt jedoch ist, dass der Kölner international größer ist als alle Maffeis, Grönemeyers und Lindenbergs zusammen und höchste Anerkennung genießt. Es gibt bei Vox so ein Format, Sing meinen Song. Und da war, ich glaube, in der vorletzten Staffel Gentleman. Und in dieser Staffel findet er einen neuen Freund in Mark Foster. Und Mark Foster sagt hinterher in einem Interview, er hätte nicht gewusst, wie groß dieser Weltstar ist. Das hätte er einfach erst in dieser Sendung erlebt. Außerhalb Europas und jenseits von Jamaika, in Aruba, Suriname, Französisch-Guyana, Venezuela, Argentinien, Trinidad und Tobago, Ghana, Gambia, Ägypten, Marokko, Südafrika, Mauritius, Seychellen, Kalifornien kommen bei seinen Konzerten 60.000 und noch mehr Leute zusammen, obwohl die Platten in dem Land überhaupt nicht verkauft werden. Er wird in diesen Ländern teilweise abgöttisch verehrt, bis hin zu Äußerungen wie, er könne der Nachfolger Bob Marleys werden. Gentleman vertritt keine Message, er ist die Message. Sicherlich keine Militante, aber gewiss auch nicht so harmlos, wie die Specs mal meinte. Mit der von ihm immer wieder zitierten alten Formel for a better tomorrow, für ein besseres Morgen, die wir ein paar Bilder zuvor bei den African Brothers gefunden haben, belegt er, wie sehr sich der Reggae verändert hat, wenn heute ein weißer Sänger über den Globus zieht und verkündet, Jah loving is superior, die Liebe Jahs ist überlegen. Dennoch, die Gleichung Reggae gleich Rasta gleich Bob Marley hat noch nie gestimmt und stimmt heute erst recht nicht mehr. Schon vor 20 Jahren betonte Bunny Wailer, Reggae-Musik ist keine kirchliche Musik, obwohl sie prophezeit und philosophiert. Auch unter Rastafari-Denkern mehren sich die Stimmen, die darüber unglücklich sind, dass Reggae als Transportmittel ihrer Überzeugung genutzt und verstanden wird. Es ist wie mit der Mengenlehre. Obwohl es viele Übereinstimmungen gibt, sind es zwei unterschiedliche Dinge. Rastafari ist mehr als nur die ideologische Basis der Reggae-Musik. Es ist, wie es Werner Zips, ein Professor für Sozialanthropologie an der Universität in Wien ausdrückt, eine universelle Philosophie im dritten Jahrtausend. Und Reggae ist mehr als nur die Propagandamaschinerie des Rastafari-Glaubens. Wie zum Beispiel für das, worüber wir heute Abend gesprochen haben, steht aktuell an der Spitze der Reggae-Charts ein Sänger namens Busy Signal, der einen Song von Burning Spear covert. Let's recall some great men who've been fighting for our rights. Lasst uns uns erinnern an einige große Männer und Frauen, an die für unsere Rechte gekämpft haben. Und dann werden all die aufgezählt, von denen ich berichtet habe. Und dann wird die Liste weitergeführt. Dann kommt Malcolm X dazu, Martin Luther King, Nelson Mandela, Rosa Parks etc. Reggae ist getanzter Widerstand. Reggae ist der globale Soundtrack zum Fight for Your Rights. Und deshalb wurde er zum immateriellen Weltkulturerbe gezählt. Vielen Dank für Ihr Interesse.